SWR 2 aktuell.
Und darum geht's bis 6:30. Deutschland wird vorerst keine Leopard-Panzer in die Ukraine liefern, will aber die Voraussetzungen dafür prüfen. Das ist eines der Ergebnisse des NATO-Treffens in Ramstein und dazu auch das SWR-Tagesgespräch mit der grünen sicherheitspolitischen Sprecherin Sarah Nanni. Das Weltwirtschaftsforum endet mit einem Aufruf zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit und das in einer Zeit, wo mehrere Krisen zusammenkommen. Dazu ein Kommentar. Und ein Tempolimit von 120 auf den Autobahnen könnte durchaus CO2 einsparen. Dazu kommt eine neue Studie. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Beim Treffen der NATO-Staaten und der Ukraine-Kontaktgruppe heute auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein wurde dem Land weiter Hilfe in Milliardenhöhe zugesichert. Eine feste Zusage für Leopard-Panzer für die Ukraine gibt es vorerst nicht. Das hat der neue Verteidigungsminister Pistorius am Rande des Treffens folgendermaßen begründet.
Zum einen muss ich feststellen, ganz eindeutig, es gibt kein einheitliches Meinungsbild. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gäbe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg. Dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Und angesichts der Gesamtsituation eines Krieges, der jetzt schon fast ein Jahr dauert, sind alle Pro und Kontras sehr sorgfältig abzuwägen.
Tatsächlich hat Pistorius eine Prüfung der Bestände für eine eventuelle Lieferung veranlasst.
Wenn man nicht weiß, wann eine Entscheidung kommt und wie sie aussieht, sollte man versuchen, vor der Lage zu sein. Und vor der Lage zu sein heißt für mich, ich möchte dann, wenn eine Entscheidung fällt, gerne in der Lage sein, auch schnell handeln zu können. Deswegen habe ich heute Morgen meinem Haus den Auftrag erteilt, eine Prüfung vorzunehmen über die Bestände von Leopard-Panzern der verschiedenen Typen, sowohl in unseren eigenen Streitkräften als auch bei der Industrie. Und wir werden dabei insbesondere ins Auge nehmen die Frage der Kompatibilität der Systeme auch mit denen unserer Partner, die Verfügbarkeit und die Stückzahl.
Also ist damit die Entscheidung über die Leopard-Panzer, über die Lieferung für die Ukraine ein weiteres Mal zurückgestellt. Deutschland will der Ukraine aber weitere Waffen und Ausrüstung im Wert von 1 Milliarde Euro liefern. Noch einmal der Verteidigungsminister.
Priorität Nummer 1 ist Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Insbesondere auch mit Blick auf Munition. Deswegen wird das auch den obersten Rang einnehmen müssen. Wir werden unsererseits zur Stärkung der Luftverteidigung eine Feuereinheit des Flugabwehrraketensystems Patriot in die Ukraine liefern. Auch dies wird zeitlich mit unseren US-Partnern abgestimmt. Außerdem werden wir weitere 7 Flak-Gepard-Panzer aus Industriebeständen im Januar bis Februar 2023 folgen lassen, sodass dann insgesamt 37 Gepard-Panzer aus Deutschland in der Ukraine im Einsatz sind. In den kommenden Wochen werden außerdem noch weitere Iris-TSM-SLM-Lenkflugkörper ausgeliefert werden. Und ich will noch mal sagen, wir reden hier am Ende beim Frühjahrspaket über etwas mehr als 1 Milliarde Euro. Die allein durch das Frühjahrspaket zur Unterstützung der Ukraine aufgewandt werden.
Sagte Verteidigungsminister Pistorius heute am Rande des NATO-Treffens auf der US-Luftwaffenbasis in Ramstein. Und dort hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg das deutsche Engagement gewürdigt.
Wir befinden uns an einem kritischen Moment in diesem Krieg, weil wir sehen, dass Russland aufstockt und neue Offensiven plant gegen die Ukraine. Und deshalb ist es so extrem wichtig, dass wir mehr Unterstützung für die Ukraine mobilisieren, als wir es bis heute getan haben. Und ich würde Deutschland gerne loben, denn Deutschland ist einer der NATO-Verbündeten, die die meiste Unterstützung für die Ukraine eingebracht haben.
Sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Wir bleiben beim Thema schwere Waffen und Panzer für die Ukraine. Darüber will ich im SWR-Tagesgespräch mit der grünen Politikerin Sarah Nanni sprechen. Sie ist die sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Partei. Frau Nanni, in ihrer Partei gibt es namhafte Köpfe wie Toni Hofreiter, der schon kurz nach Kriegsbeginn lautstark nach schweren Waffen gerufen hat. Und er war nicht der einzige Grüne. Noch vor kurzem hätte das für Irritation gesorgt, wenn sich einer aus ihrer Friedenspartei lautstark für die Anwendung von Gewalt ausgesprochen hätte. Und nichts anderes ist das ja. Wie sehr nagt die derzeitige Situation an der DNA der Grünen?
Ehrlich gesagt, halte ich Ihre Erzählung ein bisschen für einen Mythos. Erstens dienen die Waffen nicht dem Einsatz von Gewalt aus Lust an der Gewalt, sondern dem Einsatz von Gewalt als Notwehr, nämlich als Verteidigung und als Möglichkeit, die Gewalt der anderen Seite einzudämmen. Und es nagt auch nicht an der grünen DNA. Ich bin seit vielen Jahren in der Grünen Partei. Und dieser Friedensmythos, der wird eigentlich bei jeder großen sicherheitspolitischen Positionierung der Grünen wieder ausgepackt. Und bei der nächsten vergisst man dann wieder, dass wir auch schon den ersten Out-of-Area-Einsatz mitgetragen haben im Balkan und dass wir auch in Afghanistan dabei waren 2001 und so weiter und so fort.
1999, Joschka Fischer auf dem Grünen Parteitag in Bielefeld mit einem roten Farbbeutel beworfen. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Also kann man sagen, dass die Grünen heute komplett in der Realität angekommen sind?
Seitdem ich bei den Grünen Mitglied bin, und das ist nun mal schon auch eine Weile, habe ich nicht das Gefühl, dass sie nicht in der Realität angekommen sind. Auch das halte ich ein bisschen für eine Erzählung über die Grünen, die aber mit meiner Partei wenig zu tun haben. Wir haben uns natürlich auch die Debatten jetzt mit Blick auf die Ukraine nicht leicht gemacht. Die fingen aber nicht am 24. Februar an, sondern spätestens im Dezember, als klar war, da droht jemand richtig krass und vielleicht zieht er durch.
Im Moment sieht es ja so aus, dass so schnell wohl keine der beiden Seiten die andere militärisch besiegen wird. Jetzt ist die Linke die einzige Partei, die immer noch auf Verhandlungen mit Russland setzt und dafür aber scharf kritisiert wird. Frau Nanni, Sie sind ja nicht nur sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, sondern auch Friedens- und Konfliktforscherin. Wie sehen Sie denn vor dem Hintergrund eine Chance für die Beendigung des Ukraine-Kriegs?
Die Linkspartei gönnt sich, nach Verhandlungen zu rufen und jeder Debatte darüber, wie ein Anfang von Verhandlungen denn erreicht werden kann, auszuweichen. Die Linke gönnt sich auch, der Frage auszuweichen, wie man weiteres Morden durch russische Kräfte gegen ukrainische Zivilbevölkerung und weitere Landnahmen ukrainischen Territoriums verhindert. Ich habe immer das Gefühl, die Linke glaubt irgendwie daran, dass wenn man nur sagt, Verhandlungen sind super, dass dann man eine Art Zauberstab in der Hand hat, mit der man irgendwie plötzlich Frieden schaffen kann. Das ist mitnichten so. Und Sie haben auf meinen Ausbildungshintergrund rekurriert und ich habe ja auch einige Jahre in diesem Umfeld gearbeitet. Es heißt Friedens- und Konfliktforschung, aber wir beschäftigen uns in der Regel mit den Abgründen des Menschseins, mit den Abgründen, mit Genozid, mit Völkerrechtsbruch, mit Vergewaltigung als Kriegswaffe. Das ist das, was man im Studium sich genau anschaut, versucht die Dynamiken zu verstehen, um dann eben Lösungen zu erarbeiten, wie man davon loskommt. Und in diesem Fall gucke ich auf die Lage in der Ukraine und muss feststellen, es gibt zurzeit nur eine Sache, die Leid eindämmen kann. Und das ist eine gut ausgestattete ukrainische Armee, die die russische Aggression abwendet.
Bundeskanzler Scholz hat sich ja sehr lange gegen die Lieferung von Kampfpanzern ausgesprochen. Er ist ja seit Kriegsbeginn dafür gescholten worden, also nicht nur für die Zurückhaltung, sondern auch für die immer neuen Begründungen. Auf der anderen Seite gehört Deutschland zu den drei größten Unterstützern der Ukraine, sowohl militärisch als auch humanitär und technisch. Abgesehen von der unbestrittenen wichtigen militärischen Bedeutung dieses Leopard-2-Panzers hat man den Eindruck, dass das langsam auch, ich überspitze es mal ein bisschen, zur Schicksalsfrage für den Kanzler wird. Ist das gerecht?
Ob das gerecht ist oder nicht, das kann sich niemand aussuchen. Niemand, der 2021 angefangen hat, Politik zu machen im Herbst, hat sich ausgesucht, dass das eigene politische Wirken dominiert sein wird von diesem Krieg gegen die Ukraine. Auch der Bundeskanzler nicht. Aber es ist so. Und ich glaube, das müssen wir alle miteinander verstehen. Und das hat überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Die Frage ist, wie man sich darin verhält. Sie haben ja recht, Deutschland tut sehr viel für die Ukraine. Zelensky hat sich ja auch in dem ARD-Interview gestern ausführlich dafür bedankt. Das ist auch richtig so, dass wir das machen. Aber trotzdem, wenn keine überzeugenden Begründungen kommen vom Bundeskanzler, warum bestimmte, ich sage jetzt mal nicht rote, aber doch orangene Linien gezogen werden, dann kann ich auch die Kritik gut verstehen und dann muss ich mich ihr auch stellenweise anschließen.
Auch der Verteidigungsminister hat sich heute sehr vage ausgedrückt, am Nachmittag zumindest, und gesagt, man prüfe erstmal den Bestand und ob man liefern könne. Das ist Ihnen auch zu wenig.
Also Gnade mit Herrn Pistorius. Er ist jetzt seit wenigen Stunden, kann man ja schon fast sagen, erst im Amt und hat direkt diese große sicherheitspolitische Entscheidung vor der Brust, die er ganz sicher nicht alleine treffen kann. Und dann ist es richtig, wenn er sein Haus fragen lässt, welche Bestände es denn gibt, auf welchem Wartungsstand die sind und welche Lücken sie reißen würden. Denn sie würden definitiv Lücken reißen. Wir haben ja nichts übrig. Und diese politische Entscheidung, dass wir aber auch bereit sind, Kampfpanzer zu liefern, die muss vom Bundeskanzler kommen und die wünsche ich mir und darauf warten wir alle gespannt.
Zum Thema Kampfpanzer für die Ukraine war das Sarah Nanni, die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, das Treffen der wichtigsten Köpfe aus Wirtschaft und Politik, ist heute zu Ende gegangen und zwar mit einem Aufruf zur Kooperation, ganz nach dem Motto, zusammen sind wir stärker. Anne Schneider fasst zusammen.
Das Weltwirtschaftsforum ist mit einem flammenden Appell zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu Ende gegangen. Kristalina Georgieva ermahnte die anwesenden Politiker, arbeiten Sie zusammen, tun Sie das Richtige. Die sich ausbreitenden Handelskriege würden viel Wachstum kosten, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds in Davos. Insgesamt war die Stimmung hier besser als im Vorfeld erwartet. Der Grund, die anwesenden Wirtschaftsexperten und Politiker rechnen mit sinkenden Inflationsraten und einem höheren Wachstum als noch vor wenigen Wochen befürchtet. Getrieben wird der vorsichtige Optimismus von der Tatsache, dass China nach den langen Lockdowns der Corona-Pandemie seine Grenzen wieder öffnet. Allerdings birgt das auch Risiken. Die Nachfrage nach Energie wird steigen, so die Experten in Davos, was wiederum die Inflationsrate nach oben treiben könnte. Größtes Risiko für die kommenden Jahrzehnte ist jedoch die Klimakrise. Schon jetzt verursacht sie mehr Dürren, Überschwemmungen und Stürme, was unter anderem Hungerkatastrophen und Flüchtlingskrisen nach sich zieht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist deshalb mit den anwesenden Unternehmern hart ins Gericht gegangen. Sie sollten endlich glaubwürdige Pläne vorlegen, wie sie die Netto-Null-Emissionen erreichen, so Guterres, und das noch in diesem Jahr.
Das Weltwirtschaftsforum 23, das erste Treffen nach Corona. Und trotzdem ist lange nicht alles beim Alten. Ganz im Gegenteil, gleich mehrere Krisen haben das Treffen in Davos bestimmt. Und von denen war dort natürlich einiges zu spüren, kommentiert Katrin Hondl.
Ukraine-Krieg, Handelskonflikte, Klimakrise. Auf die vielen globalen Probleme hatte das Weltwirtschaftsforum mit einem zuversichtlichen Motto reagiert. Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Doch soweit ist es in den vergangenen 4 Tagen in Davos nicht gekommen. Ohnehin wird das informelle Treffen der globalen Führungselite in den Schweizer Bergen oft mit allzu viel politischer Bedeutung oder Erwartungen aufgeladen. Das WEF ist aber nicht viel mehr, aber auch nicht weniger als ein großes Schaufenster der Debatten. Debatten darüber, in welche Richtung sich die Welt und insbesondere die Weltwirtschaft entwickeln könnten. Und da waren in Davos, wenn schon nicht Zusammenarbeit, so doch deutliche Positionierungen in der fragmentierten Welt zu beobachten. Die Klimakrise, da wenigstens ist man sich einig, wird nur durch massive Investitionen in saubere Energie und grüne Technologien zu bewältigen sein. Im globalen Wettkampf um grüne Märkte positioniert man sich mit milliardenschweren Subventionsprogrammen und singt Loblieder auf den eigenen Wirtschaftsstandort. Der chinesische Regierungsvertreter warb in Davos nach Lockdown-Marathon und Lieferkettenproblemen um neues Vertrauen, der deutsche Bundeskanzler um Investitionen in Deutschland. Scholz hatte sogar einen Werbeslogan nach Davos mitgebracht: German Speed, die Deutschlandgeschwindigkeit. Doch genau die Geschwindigkeit ist das Problem beim globalen Multikrisenmanagement. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach beim Weltwirtschaftsforum von einer Zeitkrise. Auf die russischen Angriffe muss schneller reagiert werden. Und auch dem globalen Süden läuft die Zeit davon. Der Klimawandel hat schon jetzt tödliche Folgen. Dürren und Extremwetter zerstören Lebensgrundlagen in Ländern, die am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen haben. Die Frustration und Wut der Menschen dort aber, so warnte in Davos UN-Generalsekretär Guterres, werde von den reichen Ländern noch immer ignoriert. Auch beim Weltwirtschaftsforum war der globale Süden zu wenig präsent. Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt aber kann nur gelingen, wenn auch alle Fragmente der Welt dabei sind. Denn klar ist, in der Klimakrise helfen nicht allein Loblieder auf westliche Industriestandorte. Statt Deutschlandgeschwindigkeit braucht es endlich Klimageschwindigkeit.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos muss auf mehrere Krisen gleichzeitig reagieren. Über diesen schwierigen Spagat war das ein Kommentar von Katrin Hondl. Weg von russischem Gas und Öl hin zu Erneuerbaren. Der Ukraine-Krieg beschleunigt das, was die Energiewende ohnehin an Maßnahmen fordert. Und so will der Bund zum Beispiel den Ausbau der Windkraft auf See deutlich beschleunigen und stellt dafür zusätzliche Flächen bereit. Ein Flächenentwicklungsplan soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Offshore-Leistung bis 2030 fast vervierfacht. Was drin steht in dem Plan, weiß Berlin-Korrespondent Martin Polanski.
Die Windparks vor der deutschen Küste haben derzeit eine Kapazität von 8 Gigawatt. Auf 30 Gigawatt soll die bis 2030 erhöht werden und sich damit fast vervierfachen. Um das Ziel zu erreichen, hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nun zusätzliche Flächen ausgewiesen. Vor allem in der Nordsee, rund 80 bis 150 Kilometer nördlich von Borkum. Auch in der Ostsee, nordöstlich von Rügen, wird ein Gebiet bereitgestellt. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen betont, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien konsequent vorangebracht werden soll. Innerhalb kürzester Zeit würden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, so Habeck, dass die Offshore-Kapazitäten hochgefahren werden. Die neuen Flächen sollen nun schrittweise ausgeschrieben werden, damit Energieunternehmen dort Offshore-Windparks errichten können. Da der Zubau technisch anspruchsvoll ist, wird erst ab 2028 mit deutlich steigenden Kapazitäten gerechnet. Die Windanlagen auf See stehen derzeit nur für rund ein Achtel der deutschen Windkraftkapazität. Die Zubaumöglichkeiten in Nord- und Ostsee gelten als begrenzt, da die Seegebiete auch für den Schiffsverkehr und den Vogelschutz bereitgehalten werden. Ein weiteres Problem ist die Anbindung der Offshore-Windparks an das Stromnetz.
Die Windkraft auf See soll deutlich ausgebaut werden. Die Branche freut sich über einen Aufschwung. Geht man an Land, schaut nach Baden-Württemberg, dann sieht es ganz anders aus. Ministerpräsident Kretschmann ist zurückgerudert. Statt 1000 Windräder bis 2026 sollen es nur noch die Hälfte sein. Darüber spreche ich mit Julia Wolf. Sie ist Präsidentin des Landesverbandes Windenergie. Frau Wolf, das hört sich kaum nach Aufschwung an. Warum kommt Baden-Württemberg in Sachen Wind nicht voran? Wo sehen Sie die Hauptgründe?
Baden-Württemberg hat leider einfach in den letzten Jahren den Windkraftausbau eher gebremst, denn vorangebracht. Das liegt vor allem daran, dass viel zu wenige Flächen bereitgestellt wurden für die Windenergie, was dann natürlich in der Folge dazu führt, dass es keine richtig geplanten Projekte gibt, dass wir keine Genehmigungen haben und dann im Endeffekt natürlich, dass auch keine Anlagen in Betrieb gehen können.
Es gibt ja das Argument, Baden-Württemberg und Bayern seien nicht unbedingt Windländer, sondern eher für Photovoltaik geeignet. Was halten Sie davon?
Ich möchte mit zwei Aspekten antworten. Zum einen sind Baden-Württemberg und Bayern gut geeignete Windländer, denn wir haben mittlerweile auch sehr, sehr gut angepasste Anlagentechnologien dafür. Also, dass die Anlagen deutlich höher werden, größere Rotoren haben, können wir auch im Süden Deutschlands wirklich sehr gute, solide Windparks planen und wirtschaftlich betreiben. Der zweite Aspekt ist, dass wir eine gleichmäßige Verteilung der erneuerbaren Ressourcen brauchen. Denn mal angenommen, wir würden nur in Norddeutschland Windenergieanlagen aufstellen und im Süden keine, dann hätten wir den Windstrom nur aus dem Norden nachts und überwiegend im Winterhalbjahr. Und wenn dort keine PV aufgebaut wird, dann sieht es im Sommer eher mau aus im Norden mit der erneuerbaren Stromversorgung. Und das Gleiche natürlich im Süden. Wenn wir nur hier PV-Anlagen errichten, dann haben wir vor allem im Sommerhalbjahr und tagsüber satt Strom. Im Winterhalbjahr wird es da dann eben mau. Deshalb brauchen wir zwingend die Windenergie dezentral verteilt über ganz Deutschland.
Ein großer Hemmschuh sind ja die langen Genehmigungsverfahren. Aber nach der neuen Devise soll das ja alles schneller gehen. Ist Ihnen das schnell genug?
Also das Land Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr ja mit großem Aufwand und großem Zeitdruck eine Taskforce zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien durchgeführt. Mhm. Und aus dieser Taskforce nehmen wir natürlich positive Signale wahr, dass es schneller gehen soll. Immer Stichworte, Verkürzung Verfahrensdauern, Digitalisierung der Verfahren etc. Wir sind aber noch sehr skeptisch, inwieweit es dann tatsächlich in die Realität umgesetzt wird.
Da gibt es noch keine Erfahrungswerte in dem Sinn.
Da gibt es jetzt bisher keine Erfahrungswerte. Hier sind natürlich die Landratsämter in den einzelnen Landkreisen gefordert, weil diese die Genehmigungen für die Windparks erteilen. Und diese Landratsämter brauchen wiederum klare Handreichungen seitens der Landesregierung, seitens der oberen Behörden, wie sie mit der Bewertung verschiedener Belange umzugehen haben.
Zu diesen verschiedenen Belangen gehört ja zum Beispiel auch der Naturschutz. Inwiefern bedeutet denn die Beschleunigung, dass der Naturschutz zum Beispiel zurückgestellt werden muss?
Ziel muss es natürlich sein, dass der Arten- und Naturschutz nicht unter einem Windkraftausbau leidet. Jedoch vertreten wir als Windbranche schon lange die Position, dass sich beide Belange sehr gut vereinen lassen. Das sehen wir eigentlich in jedem neuen Projekt. Es gibt immer sehr gute Lösungen, beides zu vereinigen.
Gegen Windkraftanlagen gibt es aber trotzdem viel Protest. Man sieht ja Banner an Straßen. Unser Wald wird verschandelt, steht da zum Beispiel. Wie kann es denn gelingen, die Akzeptanz in der Bevölkerung für Windkraft zu erhöhen? Auch wenn Sie zum Beispiel eben schon geschildert haben, dass sich ja beides vereinbaren lässt. Aber irgendwie das Image, die Außenwirkung sieht ganz anders aus.
Ja, was man nach außen sieht und vor allem hört von lauter Gegnerschaft gegen die Windkraft, spiegelt allerdings nur einen kleinen Teil der Bevölkerung wider. Wir sehen regelmäßig in immer wieder neuen Studien, dass der Löwenanteil der deutschen Bevölkerung und auch der Baden-Württemberger und Baden-Württembergerinnen sich für die Erneuerbaren ausspricht. Und darauf sollten wir unseren Fokus lenken, unseres Erachtens. Wir stehen auch heute jetzt Anfang 2023 an einem anderen Punkt, als wir es noch vor ein oder zwei Jahren waren. So bitter das klingt, aber leider haben wir durch die Ukraine-Krise doch in vielen Köpfen einen Meinungswechsel beobachten dürfen, der sich jetzt auch ganz stark natürlich in der Politik niederschlägt.
Der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg kommt nicht so voran, wie erhofft. Darüber habe ich vor der Sendung mit Julia Wolf gesprochen. Sie ist die Präsidentin des Landesverbands Windenergie. SWR aktuell, 18:27 Uhr. Eine verbindliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen senkt den CO2-Ausstoß kaum. Das wird von den Kritikern eines Tempolimits immer als Argument angeführt. Doch laut einer neuen Studie wurde bisher stark unterschätzt, welchen Effekt es haben kann, wenn wir alle nicht schneller als 120 Stundenkilometer fahren würden. Die Studie, die das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben hat, zeigt sogar, dass ein Tempolimit auf Autobahnen deutlich mehr klimaschädliches Kohlendioxid einsparen würde, als die Behörde bisher selbst angenommen hat, berichtet Sabine Stöhr aus unserer Umweltredaktion.
Die neuen Ergebnisse machen einen deutlichen Unterschied. Sie zeigen, wir könnten durch ein Tempolimit pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen, also fast 7. In der Studie von vor zwei Jahren, ebenfalls vom Umweltbundesamt, sprach man von noch etwa 2,5 Millionen Tonnen, jetzt also mehr als doppelt so viel. Ganz einfach durch langsameres Fahren. Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten von Graz und Stuttgart unter Mitarbeit eines Consulting-Unternehmens. Dass die Zahlen jetzt anders aussehen als noch vor zwei Jahren, erklären sie mit einem Mix aus Faktoren. Vor allem fußt das aktuelle Ergebnis auf einem erstmals eingesetzten Modell, das sehr genau aufzeigt, was auf Deutschlands Straßen los ist, wie sich Autofahrerinnen und Autofahrer verhalten. Dadurch konnten sich die Forschenden zusätzlich anschauen, wie sich ein Tempolimit auf die Wahl der Route auswirkt und auf die Wahl des Verkehrsmittels. Würde man ein Tempolimit auf Autobahnen einführen, würden manche Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Landstraße fahren. Dadurch vermeiden sie den Umweg zur Autobahn, auf der man dann nur unwesentlich schneller fahren könnte. Auch das erklärt, dass durch ein Tempolimit der Ausstoß von Treibhausgasen auf den Autobahnen sinken würde und weil manche vielleicht auch auf die Bahn umsteigen. Die neuen Ergebnisse werden aber nur zögerlich dazu führen, dass die Ampelkoalition in Berlin ihre bisherige Haltung zum Tempolimit auf Autobahnen überdenkt. Die FDP bremst. Verkehrsminister Wissing brachte als sachliches Argument bisher an, dass die Schilder dafür nicht ausreichen würden. Und letztlich gehört das schnelle Autofahren zum Freiheitsbegriff der Partei. Fakt ist aber, wir haben eine steigende Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Das reflektiert das Sonnenlicht, es könnte also immer heißer werden. Das Bundesverfassungsgericht hat den Staat und damit auch das Verkehrsministerium verpflichtet, aktiv vorzubeugen. Und vor anderthalb Jahren hat die Bundesregierung den Klimaschutz dahingehend verschärft, dass bis 2030 die CO2-Emissionen in unserer Atmosphäre deutlich sinken sollen. Ziel dabei ist auch, dass in Zukunft den heute jüngeren Menschen nicht die Grundlage für ihre wirtschaftliche Existenz und damit ein Teil ihrer Freiheit entzogen wird. Umfragen zeigen immer wieder, die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich ein Tempolimit.
Ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf den Autobahnen kann den CO2-Ausstoß tatsächlich verringern. Das zeigt eine neue Studie, die das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben hat. Informationen dazu waren das von Sabine Stöhr aus unserer Umweltredaktion.